Schriftlichen Fragen auf Drucksache 21/6835 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich rufe auf die Frage Nummer 1 des Abgeordneten Bernd Schattner, AfD, zum Thema Position der Bundesregierung zu den Plänen der EU-Kommission für die gemeinsame Agrarpolitik ab 2028. Zur Beantwortung stehen bereit die parlamentarische Staatssekretärin Silvia Breer.
Vielen Dank. Die Frage des Abgeordneten Schattner für die Bundesregierung beantworte ich wie folgt. Die Vorschläge der EU-Kommission zur gemeinsamen Agrarpolitik GAP nach 2027 enthalten sowohl positive Ansätze als auch Punkte, die aus Sicht der Bundesregierung kritisch zu bewerten sind. Positiv ist insbesondere das Ziel, die GAP zu vereinfachen und den Mitgliedstaaten stellenweise mehr Gestaltungsspielraum zu eröffnen. Gleichzeitig muss die GAP den unterschiedlichen Agrarstrukturen in den Mitgliedstaaten Rechnung tragen. Deshalb sieht die Bundesregierung verpflichtende Vorgaben zur Kappung und zur Degression in der vorgeschlagenen Form kritisch. Die Mitgliedstaaten müssen hier ausreichende Flexibilität erhalten. Unabhängig von einzelnen öffentlichen Überlegungen unterstützt die Bundesregierung das Ziel, den Generationenwechsel in der Landwirtschaft zu stärken und die Förderung von Junglandwirtinnen und Junglandwirten weiterzuentwickeln.
Frau Staatssekretärin, Sie haben ja gerade die Kappung angesprochen. Die Europäische Kommission plant ja im Rahmen der Reform der GAP eine Kappung der jährlichen Direktzahlung die landwirtschaftlichen Betriebe auf 100.000 Euro und eine gestaffelte Degression bereits ab 20.000 Euro. Gerade im Osten Deutschlands wäre das für viele Betriebe das aus. Nach Berechnung wären ja bereits Betriebe ab 60 Hektar betroffen. Ab einer Betriebsgröße von 300 Hektar würde die Einkommensgrundstützung komplett entfallen. Gleichzeitig laufen die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Schätzungen zufolge könnte aufgrund der dortigen Agrarstruktur künftig rund ein Fünftel der bisherigen GAP-Mittel in die Ukraine fließen. Wie bewertet die Bundesregierung den Zusammenhang zwischen den geplanten Kürzungen der Direktzahlung für deutsche Landwirtschaftsbetriebe und dem zusätzlichen Finanzbedarf der gemeinsamen Agrarpolitik infolge eines möglichen EU-Beitritts der Ukraine? Werden bereits hier Mittel gezielt dafür umgeschichtet?
Herr Abgeordneter, wir haben zu den Vorschlägen zur Kappung und zur Degression bereits mehrfach auch die Äußerungen unseres Ministers in der Öffentlichkeit gehabt. Das heißt, sowohl die 100.000 Kappungsgrenze kann er sich nicht vorstellen, lehnt er also ab, als auch, dass er die Vorschläge des Kollegen Linz aus dem Europäischen Parlament, der ja eine Grenze von 500.000 für natürliche Personen vorgeschlagen hat, durchaus als einen Weg in die richtige Richtung ansieht. Die Gespräche an der Stelle laufen aber und werden fortgeführt.
Auf die Frage zur Ukraine sind Sie gar nicht eingegangen, kommt aber dann nochmals Nachfrage. Nach Berechnungen würde ja diese geplante Degression und Kappung der GAP-Direktzahlungen alleine in Sachsen-Anhalt zu Förderkürzungen von rund 72 Millionen und in Mecklenburg-Vorpommern von sogar 163 Millionen Euro jährlich führen. Und bereits 2023 wurde ja ein Ratsdokument bekannt, wonach die Ukraine innerhalb eines siebenjährigen EU-Finanzrahmens Anspruch auf rund 96,5 Milliarden Euro an GAP-Mitteln hätte. Jetzt wissen wir ja alle, dass unser derzeitiger Bundeskanzler bei BlackRock beschäftigt war als Aufsichtsratsvorsitzender. BlackRock hält große Beteiligungen an Unternehmen in der Ukraine, die umfangreiche landwirtschaftliche Flächen dort besitzen. Gibt es Vorkehrungen, um hier einen eventuellen Interessenskonflikt vorzubeugen, wenn es darum geht, inwieweit die Ukraine hier mit aufgenommen wird und hier GAP-Mittel in die Ukraine unter Umständen fließen?
Partner, die von Ihnen sozusagen impliziert erhobenen Vorwürfe weise ich zurück. Und diese Zusammenhänge sind doch mehr als konstruiert an dieser Stelle. Wir sprechen über eine GAP nach 2027 ohne die Ukraine. Und die Auswirkungen der möglichen Kappung und Degression, das sind Vorschläge der EU-Kommission. Die Gespräche laufen und sind bei Lange nicht abgeschlossen. Die Position der Bundesregierung habe ich Ihnen dargelegt.
Zu einer Nachfrage darf ich Karl Beer das Wort erteilen.
Vielen Dank, Herr Präsident. Danke, Frau Staatssekretärin. Mit der Ukraine hat das wirklich hier gar nichts zu tun. Wir sprechen über einen EU-Haushalt, in dem die Kommission fast 2 Billionen Euro vorschlägt, dabei aber bei der GAP kürzen möchte. Nun hat die Bundesregierung gefordert, dass man diesen Vorschlag der Kommission um noch mal mindestens 400 Milliarden Euro senken sollte. Ist denn die Bundesregierung der Auffassung, dass dann auch bei der Agrarpolitik noch stärker gekürzt werden soll? Oder möchte die Bundesregierung das ausnehmen? Und wenn ja, wo soll denn dann gekürzt werden, wenn man tatsächlich einen so deutlichen Einschnitt gegenüber dem Vorschlag der Kommission machen möchte? Und zweitens, die Zeit haben wir und Sie haben dann auch die Zeit, darauf zu antworten. Nein? Doch. Also, wie können Sie eigentlich verantworten, dass der größte Teil von diesen Geldern nach Flächenbesitz ausgezahlt wird, vor dem Hintergrund, dass sehr viele Landwirte einen großen Teil von ihrem Besitz pachten und auf die Art und Weise das Geld nicht an die tätigen Landwirte ausgezahlt wird, sondern an die Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer?
Die zukünftige, Herr Kollege Bär, vielen Dank auch für diese Frage. Die zukünftige Ausgestaltung der GAP muss für uns wichtig anerkennen, die Leistungen der Landwirtschaft. Auf der einen Seite sprechen wir über den Gesamthaushalt und dann über den Agrarhaushalt. Aus Sicht der Bundesregierung hat beides eine Berechtigung und die Gespräche werden auch innerhalb der Bundesregierung noch finalisiert, was den gesamten mehrjährigen Finanzrahmen angeht und dann auch den Anteil der GAP. Aus Sicht unseres Hauses ist es natürlich wichtig, dass wir sowohl anerkennen als auch verlässliche Perspektiven für die Landwirtschaft haben und ein eigenständiges Agrarbudget an der Stelle auch in der Höhe wichtig ist mit verschiedenen Säulen, sowohl Einkommensstützung, das bezieht sich auf den zweiten Teil Ihrer Frage, aber eben auch der Honorierung von weiteren Umweltleistungen und gesellschaftlichen Leistungen, genauso wie für einen entscheidend und wichtigen Anteil für den ländlichen Raum. Alle Säulen dieser GAP haben eine Berechtigung und sind für uns mit Blick auf die neue Förderperiode wichtig.
Eine weitere Nachfrage stellt der Abgeordnete Stefan Brandner.
Ja, danke schön. Wir wollen ja alle, dass es unseren deutschen Bauern und Landwirten gut geht. Jetzt ist es so, dass wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, Deutschland zahlt ungefähr 30 Milliarden Euro im Jahr an die Europäische Union und die deutsche Landwirtschaft bekommt ungefähr 6 Milliarden Euro wieder, wenn man das so ausdrücken will. Jetzt mal die Frage aus Ihrer Sicht, wenn man an deutsche Bauern denkt, wäre eine gezieltere, bessere Förderung deutscher Bauern möglich, wenn man die deutschen Pauschalzuwendungen an die Europäische Union vielleicht ein bisschen eindampfen würde?
Herr Kollege Brandner, ich kann für uns in Anspruch nehmen, dass uns die Interessen der deutschen Landwirtschaft sehr am Herzen liegen. Aber wenn Sie die Nettoeinzahlung und damit das Agrarbudget, als das wir herausbekommen, ausschließlich gegeneinander stellen, dann verkennen Sie die Bedeutung der Europäischen Union als großes Ganzes. Danke.
Zu einer letzten Nachfrage erhält Marcel Bauer das Wort von der Fraktion Die Linke.
Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Staatssekretärin, wie Sie wissen, schreitet die Flächenkonzentration voran. Insbesondere Konzerne und Agrarholdings eignen sich immer mehr des Grund und Bodens in der Bundesrepublik an, der landwirtschaftlichen Fläche. Gleichzeitig kassieren diese Konzerne und Agrarholdings fleißig EU-Subventionen der Flächenprämien aus der ersten Säule. Wird die Bundesregierung darauf hinwirken, dass endlich eine Definition eines landwirtschaftlichen Betriebes in Anlehnung eines aktiven Landwirts vorgenommen wird, sodass endlich diejenigen, die Flächenprämien bekommen, die Subventionen bekommen, die tatsächlich Landwirtschaft betreiben und nicht nur den Boden besitzen und weiter Boden auf sich konzentrieren?
Vielen Dank, Herr Kollege Bauer, für Ihre Frage. Die europäische Agrarförderung hat eben Stand heute und das mit Blick in die Zukunft zwei Säulen. Das eine ist die Einkommenssicherung über die erste Säule und mit Blick auf die zweite eben darüber hinausgehende Leistungen, die eben entsprechend vergütet werden. Aus unserer Sicht ist die Definition eines aktiven Landwirtes sicher etwas, was richtig ist, um auch tatsächlich die Landwirte, die aktiv sind, an der Stelle über die europäische Agrarförderung zu unterstützen und denen eine Perspektive zu geben. Und das haben wir eben auch in unseren Gesprächen im Blick.
Vielen Dank. Ich komme zum Aufruf der zweiten Frage. Die stellt ebenso der Abgeordnete Bernd Schattner, AfD, zu dem Thema geplante Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung für den deutschen Weinbau.
Vielen Dank, Herr Präsident. Die Frage des Abgeordneten Schattner beantworte ich für die Bundesregierung wie folgt. Die Bundesregierung stärkt den deutschen Weinbau mit konkreten Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat wird das unionsrechtliche Weinpaket nur in ein nationales Recht umsetzen. Zuvor ist es gelungen, zentrale Anliegen der deutschen Weinwirtschaft erfolgreich in die europäischen Verhandlungen einzubringen. Im Rahmen dessen besteht auch erstmals die Möglichkeit, seitens des betroffenen Mitgliedstaates eine Förderung für Rodungsmaßnahmen im Sektorprogramm anzubieten. Dafür passt das BMLE gegenwärtig den nationalen Strategieplan zur gemeinsamen Agrarpolitik an und schafft die sonstigen rechtlichen Voraussetzungen auf Bundesebene. Das BMLE investiert außerdem gezielt in die Zukunft der Branche, indem in diesem Haushaltsjahr 1 Million Euro für eine nationale Informationsoffensive des Deutschen Weininstituts bereitgestellt wird. Und mit der Agrarexportstrategie wird zusätzlich der Absatz deutscher Weine im Ausland gestärkt und die Branche auf internationalen Messen unterstützt. Auf europäischer Ebene fordert das BMLE weiter die Zulassung von Kaliumphosphonat im ökologischen Weinbau und im Rahmen des Omnibus 10 die rechtliche Anpassung der EU-Pflanzenschutzmittelverordnung, um Natriumhydrogencarbonat, also Backpulver, wieder als Grundstoff auch im deutschen Weinbau zuzulassen. Das BMLE setzt sich zudem für Erleichterungen beim Drohneneinsatz zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln ein. National arbeitet die Bundesregierung bereits an den fachlichen Vorbereitungen für die notwendigen Anpassungen. Und schließlich arbeitet das BMLE an einer rechtlichen Regelung, um die Finanzierung der Erzeugervereinigungen im Weinbereich zu sichern, damit diese ihre wichtigen Aufgaben zum Schutz geografischer Herkunftsangaben auch zukünftig verlässlich wahrnehmen können.
Vielen Dank. Ich habe zum Beispiel einen Weinbaubetrieb bei mir in meinem Wahlkreis an der südlichen Weinstraße. Das ist der Weinbaubetrieb Schöller aus Birkweiler. Der begegnet der Absatzkrise mit der Rodung von Rebflächen, was Sie ja auch gerade angesprochen haben. Aber Rebflächen sind oftmals früher für die Winzer ja das Vermögen gewesen, aus dem sie ihre Rente bestritten haben, indem sie sie entsprechend werthaltig verpachtet oder verkauft haben. Das ist de facto heute nicht mehr möglich, weil diese Flächen keinen Wert mehr haben. Sie finden niemanden mehr, der diese Flächen pachten will. Sie finden keinen Käufer mehr, weil der Weinabsatz im Keller ist. Donnfelder, Müller-Thurgau bekommen sie noch nicht mal mehr den Preis in der Produktion, wenn sie ihn auf den Lastzug verkaufen müssen. Und wenn wir gucken, egal durch die ganze Wertschöpfungskette, sei es Flaschen, also sprich Glas, sei es Etikettierungen, sei es Kapseln, sei es Kartonage, es ist alles entsprechend teurer geworden. Und Sie investieren jetzt 1 Million in die Förderung des Weines, sagen aber auch nicht dazu, dass es dort nur um die Förderung von Biowein und Piwi-Wein geht. Das heißt, die große konventionelle Menge des Weinbaus hat überhaupt nichts von dieser Förderung.
Herr Abgeordneter.
Wie wollen Sie ganz konkret dafür sorgen, dass nicht 30% der Winzer, wie aktuell in Umfragen zu sehen ist, kurz vor der Insolvenz stehen? Dankeschön.
Herr Schattner, vielen Dank nochmal für diese Nachfrage. Aber ich habe eine ganze Vielzahl von Maßnahmen bereits in der Beantwortung der ersten Frage aufgelistet. Dem ist an der Stelle, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen. Im Übrigen ist es kein Problem, das Absatzproblem des Weines bezieht sich nicht nur auf Deutschland, sondern der Wein befindet sich europaweit in einer deutlichen Absatzkrise durch ein verändertes Konsumverhalten. Dafür ist jetzt nicht direkt die Politik verantwortlich. Wir verschaffen an allen möglichen Baustellen, wie ich sie vorhin schon in der Frage beantwortet habe, die Luft und die Möglichkeiten, die uns politisch zur Verfügung stehen, um den Weinbau bestmöglichst zu unterstützen.
Ihre Maßnahmen scheinen nicht viel zu bringen, wenn 30% der Weinbaubetriebe vor der Insolvenz stehen. Aber das ist ja ein generelles Problem dieser Regierung, dass Ihre Maßnahmen generell nichts bringen für dieses Land. Noch ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben ja die Winzer der Baden EG mit Sitz in Wiesloch. Dort sind 900 Mitgliedsbetriebe angeschlossen. Das ist ein großer Weinbaubetrieb mit 590 Hektar Rebfläche, die in die Insolvenz gegangen sind. Die Winzer haben dort noch nicht mal mehr das Traubengeld, also sprich das Geld für die eingelieferten Trauben bekommen. Und wir haben ja momentan auch das Problem, dass wir aus vielen umliegenden europäischen Ländern eine große Menge Billigimportwein in Deutschland haben, wo auch nichts dagegen unternommen wird. Wie wollen Sie ganz konkret dafür sorgen, dass wieder mehr deutscher Wein getrunken wird? Wir haben aktuell in Deutschland einen Weinverbrauch von 21 Liter pro Person. 11 Liter sind ausländischer Wein. Entsprechend müsste man ja einfach nur in der Werbung dafür sorgen, dass mehr deutscher Wein getrunken wird. Dann hätten unsere Winzer auch diese Probleme nicht.
Vielen Dank, Herr Kollege, für die Nachfrage. Wir haben, und das ist auch ein Verdienst unseres Ministers, mit 1 Million Euro eine Unterstützung für eine Kampagne für den deutschen Wein auf den Weg gebracht. Die Absatzkrise des Weins ist aber nicht nur eine deutsche, sondern sie ist eine europäische und hängt am veränderten Konsumverhalten der Menschen, die einfach tatsächlich weniger Alkohol konsumieren. Und insofern gerade eben die Unterstützung hin zum veränderten Konsumverhalten der Menschen, alkoholfreien Wein oder aber auch ökologisch angebauten Wein, dort Marketing zu machen, wo die Nachfrage steigend ist, nämlich dort Anpassungen vornehmen zu lassen, wo es auch noch Potenzial gibt. Im Übrigen, Ihre Unterstellung in Ihrer Frage, wir würden nichts an der Stelle tun, was tatsächlich weiterhilft. Ich bin in jeder Ausschusssitzung, sind wir vor Ort dabei. Mir ist noch kein einziger Vorschlag Ihrer Fraktion untergekommen, der dem deutschen Wein helfen würde.
Herr Abgeordneter, wir haben 8 weitere Nachfragen und ich darf jetzt in der Reihenfolge verfahren. Dr. Zoe Meyer beginnt die Reihenfolge.
Herzlichen Dank. Frau Staatssekretärin, die Bundesregierung meint, es ist eine gute Idee, 1 Million Euro für Weinwerbung, auch wenn es für deutschen Wein ist, auszugeben. Ich finde es ja fast ein bisschen zynisch, in den aktuellen Debatten rund um Gesundheitskosten und Prävention jetzt zu versuchen, dass Menschen wieder mehr Wein trinken, auch wenn es eben mehr deutscher Wein am Ende ist. Und mich würde ganz konkret mal interessieren, was ist denn geworden aus den 1 Million Euro? Was sind die ganz konkreten Projekte, die damit finanziert wurden? Ich glaube, es gibt bessere Ideen, um die deutsche Weinwirtschaft zu unterstützen und nachhaltigere Lösungen zu finden an dieser Stelle. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Meyer. Es geht hier um eine Informationsoffensive des Deutschen Weininstituts, wofür wir 1 Million Euro in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Und da geht es genau darum, eben nicht den Alkoholkonsum an erster Stelle zu fördern, sondern die neuen Wege, zum Beispiel eben alkoholfreien Wein und damit auf ein verändertes Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger, derjenigen, die gerne Wein trinken, aber eben vielleicht alkoholfrei einzugehen. Das ist das, was wir machen können. Und insofern unterstützen wir an der Stelle das Deutsche Weininstitut, was aber federführend die Maßnahmen durchführt.
Als nächste Nachfrage fragt Katrin Gebel.
Jetzt. Vielen Dank für das Zulassen der Nachfrage. Der Frauenanteil im Weinbau liegt ja bei den Betriebseigentümerinnen bei 11%. Das ist ja ziemlich niedrig. In den Studiengängen sieht es zum Glück anders aus. Das Problem ist aber, dass 40% der Frauen in solchen, das sind ja auch oft Familienbetriebe, dass die gar keinen eigenen Arbeitsvertrag und damit auch keine eigene Absicherung haben. Das führt dann natürlich zu Altersarmut. Deswegen wäre meine Frage, was Sie denn tun, welche Maßnahmen Sie planen, um Frauen in der Landwirtschaft stärker eigenständig und damit auch im Alter abzusichern.
Frau Kollegin, für diesen Schwenk hin zu den Frauen in der Landwirtschaft. 11% der Frauen in der Landwirtschaft sind die Betriebsinhaberinnen, also die Betriebsleiterinnen und damit nicht abhängig oder familienbeschäftigt. Insofern haben Sie in Ihrer Frage zwei verschiedene Blöcke angesprochen. Das eine sind die Betriebsinhaberinnen, die natürlich nicht abhängig beschäftigt oder familienbeschäftigt im eigenen Betrieb sind, sondern sie leiten diesen Betrieb. Und das sind nach wie vor viel zu wenige. Insofern sind wir an ganz vielen Stellen auch dabei, die Frauen in der Landwirtschaft zu unterstützen. Und das ist ein ganz breiter Fächer an verschiedenen Maßnahmen. Wir haben eine große Veranstaltung bei uns im Haus gehabt, ganztägig, starke Frauen, starke Landwirtschaft in den Fokus gerückt. Wir haben eine erweiterte Studie auf dem Weg, wo es genau darum geht, noch mal zu schauen, wie ist die Landnutzung, wie verteilt sich auch das Eigentum hin zu den Frauen und Sind es eher die kleineren Betriebe, die größeren Betriebe? Wir haben Mentoring-Programme, Agrapreneur bei der Übergabe von einem Betrieb zur nächsten Generation. Und insofern ist es ein breiter Strauß an Maßnahmen.
Das Fragerecht geht an Lisa Badum.
Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, wer den deutschen Wein schützen will, der muss die Klimakrise ernst nehmen. Denn wir wissen ja, die Reifezeiten der Trauben wird beschleunigt. Das erhöht das Risiko von Spätfrosten. Extreme Trockenheit bringt natürlich Bewässerungssysteme wirklich an den Rand, wo sie jetzt auch schon sind. Und Pilzkrankheiten werden begünstigte Starkregenereignisse. Das heißt, wir haben wirklich Gefahren für den Weinanbau durch das veränderte Klima in Deutschland. Deswegen wäre meine Frage nochmal, sehen Sie das auch als ein Problem für die Landwirtschaft, für den Weinbau insbesondere an? Und was ist die Agenda des Landwirtschaftsministeriums, um CO2 zu reduzieren und um Klimaanpassungsmaßnahmen für die Landwirtschaft und jetzt speziell für den Weinbau zu fördern?
Vielen Dank, Frau Kollegin. Das ist jetzt ein sehr breiter Strauß, der für eine Antwort in der tatsächlichen Zeit unmöglich ist. Aber eins ist klar und insofern stimme ich zu. Der Klimawandel verändert die Anforderungen an die Landwirtschaft. Und nicht nur im Weinbau, sondern grundlegend und macht damit weitere Maßnahmen eben nötig, um überhaupt tatsächlich auch weiter wirtschaften zu können, anpassende Maßnahmen vornehmen zu können. Die Maßnahmen, die wir direkt im deutschen Weinbau unterstützen, wie zum Beispiel eben auch die Drohnen oder Ähnliches, habe ich in der ersten ursprünglichen Frage direkt schon beantwortet. Und ansonsten sind wir im Bereich der Landwirtschaft beim CO2-Einsparpfad auf Kurs und werden das weiter auch vom Haus aus begleiten, entsprechende Maßnahmen unterstützen.
Das Fragerecht geht weiter an Herrn Abgeordneten Ingo Hahn.
Ja, Herr Präsident, geschätzte Frau Staatssekretärin Breher. Die Deutschen trinken zu wenig Wein, Sie und ich vielleicht auch, ganz egal, ob jetzt alkoholisch oder nicht alkoholisch. Aber das Problem ist ja, dass der Absatz insgesamt sinkt, aber das Angebot eben nicht. Und insofern ist ja auch die Frage, wenn neue Rebflächen hinzukommen, dann erhöht sich dieser Preisdruck, übrigens natürlich auch aus dem Ausland, wenn man hier mal an das Mercosur-Abkommen denkt. Der Weinbauverband will jetzt einen befristeten Anbaustopp, hat das ins Gespräch gebracht, wäre vielleicht eine Alternative zu den Rodungen, weil wenn Sie, wie Sie es gesagt haben, jetzt Weinstöcke roden, dann vernichten Sie ja tatsächlich das Kapital, also nachhaltig im negativen Sinne. Deshalb meine Frage, wird die Bundesregierung diese Forderung unterstützen, sich für einen befristeten Anbaustopp einsetzen oder eben nicht? Und wenn nicht, warum nicht?
Vielen Dank, Herr Kollege. Mit dem sogenannten Weinpaket eben auch der Europäischen Kommission sind verschiedene Möglichkeiten eben aufgezeigt. Das sind eben Erleichterungen, wie zum Beispiel der mögliche Anbaustopp bei Neuanpflanzung oder eben aber auch die Verlängerung der Wiederbepflanzungsgenehmigung auf 8 Jahre. Weil wenn ich einmal es rausnehme und darf es dann nicht wieder anpflanzen, ist die Entscheidung zu kurzfristig. Wenn ich es später nachholen darf, vielleicht durchaus interessanter. Und entsprechend gibt es eine ganze Reihe weiterer Punkte, die wir diskutieren und die wir eben auch gemeinsam mit der Branche diskutieren und dann auf den Weg bringen. Und das macht eben auch die Arbeit in unserem Haus heute aus, deutlich anders als auch in der vergangenen Zeit. Wir entscheiden nicht einfach, was uns gerade so in den Kopf kommt, sondern wir sind mit der Branche im engen Austausch. Und direkt Anfang des vergangenen Jahres hat unser Minister die Weinbranche eingeladen, um über deren Wünsche, deren Ideen für eine Unterstützung zu besprechen, und so setzen wir unsere Arbeit fort.
Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Paul Schmidt.
Danke. Frau Staatssekretärin, ich möchte jetzt noch mal ganz konkret nachfragen. In der Beantwortung der Frage vom Kollegen Bernd Schattner haben Sie gesagt, dass Sie jetzt aktiv werden wollen wegen Backpulver. Dieses Problem haben die deutschen Weinbauern aber schon sehr lange. Sie wissen, im Rest von der EU, mit Ausnahme von Österreich, wird diese Regelung überhaupt nicht so umgesetzt wie bei uns. Bei uns führt es dazu, dass die Weinbauern eben kein Backpulver mehr einsetzen können, um die Pilzerkrankungen zurückzutreiben.
als Backpulver, sondern sie müssen es als Pflanzenschutzmittel teuer einkaufen, müssen es fünffache bezahlen wie ihre Konkurrenten, beispielsweise in Italien oder Frankreich. Wann endlich werden Sie da was ändern? Die Weinbauern, mein Kollege hat es erwähnt, haben das schon ganz oft uns gegenüber angesprochen. Wie viele Betriebe müssen noch insolvent gehen?
Vielen Dank, Herr Kollege, für Ihre Frage. Vielleicht zur Klarstellung. Es handelt sich hier um die EU-Pflanzenschutzmittelverordnung und nicht um deutsches Recht, die Anwendung des Backpulvers in Deutschland unmöglich macht. Insofern würde es mich stark wundern, wenn diese Regelungen in anderen Ländern anders sind, so wie Sie das in Ihrer Frage behauptet haben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir von Beginn ab an uns sehr dafür eingesetzt haben und es auch weiter tun. Und es auch ein großer Anteil unseres Hauses daran ist, dass auf der europäischen Ebene eben im Rahmen der EU-Pflanzenschutzmittelverordnung nun eben Natriumhydrogencarbonat, eben das Backpulver, tatsächlich wieder als Grundstoff auch im deutschen Weinbau zugelassen werden kann.
Das Fragerecht geht weiter an Herrn Abgeordneten Stefan Brandner.
Dankeschön. Ich wollte noch mal auf eine Diskrepanz oder auf widersprüchliches Verhalten hinweisen. Das klang gerade schon mal an. Wir haben ja das veränderte Konsumverhalten, was Sie angesprochen haben, beim Konsum von Wein, aber auch betrifft ja Bier und Brauer genauso. Das ist ja möglicherweise auch darauf zurückzuführen, dass vor Alkoholkonsum beispielsweise gewarnt wird. Und da schließt sich jetzt meine Frage an. Also der Drogenbeauftragte der Bundesregierung und namhafte Gesundheitspolitiker warnen ja auch schon vor dem Konsum selbst geringster Mengen von Alkohol. Wie ist das in Einklang zu bringen damit, dass Sie auf der anderen Seite dann die Winzer und die Brauer möglicherweise auch unterstützen oder fördern wollen? Weil das läuft ja dem entgegen, was der andere Teil der Bundesregierung fordert.
Vielen Dank, Herr Kollege, für auch noch mal diese Frage. Für uns im Haus ist der deutsche Weinbau, die deutsche Weinwirtschaft liegt uns natürlich am Herzen. Und insofern ist für uns wichtig, dass wir sie unterstützen auf ihrem Weg, sich eben auch anzupassen an ein verändertes Konsumverhalten der Menschen. Das Konsumverhalten verändert sich kaum, wenn wir als Bundesregierung auf die gesundheitlichen Risiken hinweisen. Und dennoch tun wir es, weil natürlich hat Alkoholkonsum in kleinen Mengen, aber eben auch in großen Mengen erhebliche gesundheitliche Auswirkungen. Aber wir schreiben es niemandem vor, sondern versuchen, den Wein an der Stelle zu unterstützen. So, Sie haben die Brauer angesprochen, die Auswahl in den Supermärkten, wenn wir entlang der Weinkisten gehen, der Bierkisten gehen, das besteht nicht nur aus Bier mit Alkohol, sondern der große überwiegende Anteil besteht meiner subjektiven Art und Weise nach aus alkoholfreien Produkten. Und deswegen unterstützen wir auch den Wein in der Vermarktung der neuen Weine ohne Alkohol.
Die nächste Nachfrage stellt der Abgeordnete Marcel Bauer.
Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Staatssekretärin, der Weinbau ist in der Krise. Immer mehr Betriebe müssen schließen und immer mehr Flächen fallen aus der Nutzung. Diese Nutzung stellen dann im Weiteren eine Gefahr für die restlichen bewirtschafteten Flächen dar. Und auch wenn Flächen gerodet werden, müssen diese nachgepflegt werden, weil die Stockausschläge Brutgebiet sind für Schädlinge im Weinbau, Reblaus beispielsweise. Gleichzeitig gibt es aber schon Erfahrungen im Bundesgebiet mit einem kombinierten Agrarnaturschutz, wie solche Flächen weiterhin bewirtschaftet oder immerhin gepflegt werden können und der Weinbau parallel betrieben werden kann, beispielsweise mit den blühenden Rebgassen oder mit der Aufwertung von Weinbauböschungen. Jetzt ist meine Frage an Sie, warum gibt es kein groß aufgelegtes Programm für den Weinbau, um solche Ökosystemdienstleistungen stärker in den Vordergrund zu stellen, wenn auch der Konsum zurückgeht und die Preise immer weiter sinken?
Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Unsere Unterstützung im deutschen Wein ist eben sehr vielfältig angelegt, sowohl was Rodungen angeht, was verlängerte Fristen angeht, was Unterstützung im tatsächlichen Anbau angeht. Und wir sind mit der Branche im engen Austausch und im Dialog. Und wenn entsprechende weitere Maßnahmen, andere Maßnahmen gewünscht und auf den Weg zu bringen sind, dann werden wir das mit der Branche besprechen.
Als letzte Nachfrage zu diesem Themenkomplex erhält das Wort Stefan Schröder von der AfD.
Ja, Frau Staatssekretärin, nicht nur die Wege des Herrn sind unergründlich. Manchmal kommt mir das auch in Ihrem Ministerium so vor. Sie haben das ja angesprochen mit dem Backpulver. Ich verweise auf die Drucksache 2042-21, und zwar vom 7.10.2025. Da war das nämlich genau der Antrag, dass das wieder zugelassen wird in Deutschland, dass die Bundesregierung sich da für einsetzen soll auf europäischer Ebene. Und da kam von Ihnen nichts, da kam eine Ablehnung. Jetzt nach einem gut einem Jahr kommen Sie vielleicht selbst auf die Idee, sich dafür einzusetzen. Da würde mich einfach mal interessieren, warum. Und dann vielleicht noch als Ergänzung zum Kollegen Schmidt. Sie haben da ja Ihre Bedenken geäußert, dass das auf andere europäische Länder nicht zutrifft, weil es eine europäische Sache ist. Das kann ich Ihnen vielleicht erklären. Das hängt damit zusammen, dass dieses Patent lediglich für Deutschland und Österreich gilt. Sollten Sie eigentlich wissen. Aber ich bin immer wieder dankbar, wenn wir da für Erleuchtung im Ministerium sorgen konnten. Aber vielleicht können Sie kurz eine Aussage dazu treffen, warum es ein Jahr gedauert hat, selbst auf diese Idee zu kommen. Dankeschön.
Ein Jahr hat es gedauert, Herr Kollege, bis Sie diese Frage gestellt haben in dieser Fragestunde. Wir sind natürlich schon viel länger an dem Thema dran und brauchen deswegen keinen Antrag der AfD, um uns des Themas Backpulver anzunehmen und einen entsprechenden Antrag bei der Europäischen Union im Rahmen der Pflanzenschutzverordnung auf den Weg zu bringen. Wir unterstützen von Beginn ab an. Vielen Dank.
Ich rufe auf die dritte Frage des Abgeordneten Dr. Ingo Hahn, AfD, zum Thema Bilanz der wesentlichen agrarpolitischen Maßnahmen des BMLEH seit Beginn der 21. Wahlperiode.
Herr Präsident, ich beantworte die Fragen des Kollegen Dr. Hahn wie folgt. Im Zentrum der Agrarpolitik der Bundesrepublik stehen echte Entlastung, Planungssicherheit und die Stärkung der ländlichen Räume als lebenswerte Heimat. Dies wird unter anderem mit den folgenden Maßnahmen umgesetzt. Seit dem 1. Januar 2026 gilt wieder die vollständige Agrardieselrückvergütung. Das beseitigt Wettbewerbsnachteile und entlastet die Betriebe jährlich um rund 430 Millionen Euro. Gemeinsam mit der Landwirtschaftlichen Rentenbank unterstützt das BMLI akut krisenbetroffene Höfe mit einem 200 Millionen Euro starken Liquiditätshilfeprogramm. Zudem plant die EU-Kommission, die Agrarreserve als Krisenbeihilfe zur Entlastung der Landwirtschaft infolge der Auswirkungen des Nahostkonflikts aufzustocken. Deutschland soll voraussichtlich 60 Millionen Euro erhalten. Und unser Ziel ist es, diese Mittel möglichst schnell, unbürokratisch und zielgerichtet bereitzustellen. Mit der neuen Agrarexportstrategie Made in Germany werden kaufkraftstarke Märkte besser erschlossen und bestehende Handelshemmnisse abgebaut. Das BMLI baut unnötige Bürokratie konsequent ab. Überflüssige Meldepflichten wurden abgeschafft, die Stoffstrombilanzverordnung bereits im Sommer 2025 aufgehoben und bei der EU-Entwaldungsverordnung hat das BMLI auf europäischer Ebene erfolgreich die Praxistauglichkeit vorangebracht. Auch die Pflanzenschutzmittelzulassung hat das BMLI neu ausgerichtet. Durch die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht wurden klare, praktikable Regeln geschaffen. Und beim Umbau der Tierhaltung setzt das BMLE auf Investitionen statt zusätzlicher Belastungen und schafft ein positives Investitionsklima für tierwohlgerechte Ställe. Gleichzeitig stärkt das BMLE mit der Änderung des Tierschutzgesetzes den Schutz von rund 90% aller Schlachttiere. Mit 20 Millionen Euro unterstützt das BMLE die zukunftsorientierte Anpassung der deutschen Fischereiflotte in der Nordsee und investiert darüber hinaus in die Entwicklung ländlicher Regionen, stärkt Wirtschaft und Ehrenamt und sichert damit gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land.
Herr Präsident, geschätzte Frau Staatssekretärin Breher, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich hätte allerdings in der Tat eine Nachfrage zu einem Thema, was Sie jetzt gar nicht angesprochen haben, nämlich das Mercosur-Abkommen. Das ist ja jetzt auch noch nicht so lange in Kraft. Und tatsächlich ist es so, dass die deutschen Landwirten ja sehr hohe Auflagen haben, sowohl bei Tierwohl als auch bei Pflanzenschutz, aber eben auch bei den Produktionsstandards. Jetzt haben wir natürlich umfangreiche Agrarimporte, gerade aus Ländern in Südamerika. Und die geringeren Produktionsstandards Standards, die es dort gibt, die machen das Ganze schwer vergleichlich. Also wir haben ja Waren, die hier mit ganz anderen Produktionsstandards dort produziert werden. Die können dann auf den deutschen Markt kommen. Das heißt, das setzt den deutschen Landwirt zusätzlich unter Preisdruck. Deshalb meine Frage an Sie, an die Bundesregierung, wie Sie diesem Preisdruck entgegenkommt. Das heißt, wie verhindern Sie, dass durch das Mercosur-Abkommen der deutsche Landwirt nicht noch weiter unter Preisdruck kommt? Denn wir wissen alle, dass viele Höfe jetzt schon am Limit sind.
Für die Nachfrage, Herr Kollege, es wäre ja auch in einer späteren Frage dieser Fragestunde auch noch Thema geworden. Der Marktzugang in die EU bleibt bei sensiblen Produkten wie Rindfleisch, Geflügelzucker und Ethanol auch weiterhin mit Quoten begrenzt und wird aufweichend über eine weitere Zeit von bis zu 5 Jahren entsprechend bei den Zollsätzen zur Zollfreiheit weiterentwickelt. Die EU-Kommission hat aber eine EU-Verordnung vorgelegt, die uns auch ganz wichtig ist an der Stelle, dass es nämlich darum geht, bilateral verankerte Schutzklauseln speziell genau für diese sensiblen Agrarprodukte einzubauen und dann auch zu vereinfachten und beschleunigten Verfahren zu kommen, sollten am Markt entsprechende Marktstörungen erwartet werden. Ein Antrag, so ein entsprechendes Untersuchungsverfahren auf den Weg zu bringen, reicht dann auch schon auf Antrag eines einzigen EU-Mitgliedlandes. Insofern halten wir das sehr eng im Blick und können bei Zeiten einschreiten, sollte es tatsächlich zu Verwerfungen kommen.
Ja, Herr Präsident, geschätzte Frau Staatssekretärin Breher, Sie haben tatsächlich ja eben dargelegt und sozusagen Ihre eigene Bundesregierung gerühmt, dass Sie in diesem Jahr in 26 wieder eine Rückvergütung für das Agrardiesel leisten. Sie haben dabei allerdings unterschlagen, dass für 2024 und 2025 genau das eben nicht gemacht wurde. Das heißt, die Landwirte haben in diesen 2 Jahren darunter gelitten, dass da keine Rückvergütung war. Man hätte das jetzt im Nachhinein durchaus machen können. Und ich sage mal, genau die kleinen Höfe, die kleinen Unternehmen, die leiden ja darum. Die sind insgesamt unter Preisdruck. Und wenn Sie sich einmal die Statistik anschauen, da können Sie Jahrzehnte zurückgehen, wie jedes Jahr durchgängig Höfe sterben, Junglandwirte nicht weitermachen können. Deshalb meine Frage, warum verweigert Ihre Bundesregierung in diesem Fall den betroffenen Landwirtschaftsbetrieben bis heute die vollständige rückwirkende Ausgleichswirkung? Das heißt, warum vergüten Sie das nicht rückwirkend?
Herr Kollege Hahn, Entschuldigung. Vielen Dank nochmal für diese Nachfrage. Wir haben die Agrardieselrückvergütung vollständig in diesem Jahr zurückgeführt, das heißt wieder für die Landwirte verfügbar gemacht. Und ich glaube, das alleine bei dem Volumen ist ein echter Erfolg. Und ist das, was wir im Vorfeld eben auch versprochen haben. Sie haben 2024 angesprochen, da hatten wir noch keine Verantwortung. Im vergangenen Jahr lief es bereits. Insofern haben wir es jetzt für das jetzt aktuell eingeführt. Und ich glaube, das alleine ist ein echter Erfolg. Und dabei sind wir nicht stehen geblieben, sondern auch beim Thema Stromsteuer ist die Landwirtschaft, die Land- und Forstwirtschaft bei den Absenkungen mit dabei und begünstigt. Und insofern sind es viele Punkte, die alle gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen, das Wort Wirtschaft in unserer Landwirtschaft wieder stärker zu betonen.
Vielen Dank. Damit steigen wir in den Reigen der Nachfragen aus dem Plenum ein. Und die Abgeordnete Zoe Meyer beginnt.
Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, in den letzten Jahren gab es leider zu wenige große Erfolge beim Tierschutz. Die Ampelregierung ist ja leider gebrochen vor der großen Novelle des Tierschutzgesetzes und die FDP hat leider immer ihr Übriges getan, um gegen jeden Fortschritt beim Tierschutz zu kämpfen. Diese Regierung hat jetzt die Chance, es besser zu machen. Die CDU-CSU hat sich dafür entschieden, die unabhängige Tierschutzbeauftragte Ariane Kari zu entlassen, die immer sehr kompetent als Tiermedizinerin in Prozessen beraten hat und hat sich entschieden, eine CDU-Frau zur neuen Tierschutzbeauftragten zu machen. Leider nicht mehr ganz unabhängig, nämlich Sie, Frau Breher. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, wie Sie als Staatssekretärin die Arbeit der Bundestierschutzbeauftragten bewerten im letzten Jahr und was ganz konkret die Erfolge für den Tierschutz der neuen Tierschutzbeauftragten sind. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Mayer, auch für die sehr kreative Fragestellung, auf die ich jetzt versuche, entsprechend kreativ zu antworten. Die Bundesregierung hat sich zunächst mal entschieden, das Amt fortzuführen. Das ist das Erste. Die Ampelregierung hat es ja nicht geschafft, diese Position als unabhängige Position auch gesetzlich zu verankern. Insofern ist es eine freie Entscheidung einer Bundesregierung, ob es eine Tierschutzbeauftragte gibt oder eben nicht. An der Stelle muss ich dann sagen, hat Ariane Kari als Vorgängerin mit ihrer Fachexpertise sich einen tollen Ruf erarbeitet und hohe Anerkennung eben auch in dem ganzen Tierschutzbereich, was ich persönlich sehr respektiere und anerkenne. Gleichzeitig steht unter dem Strich Erfolg der letzten Regierung im Bereich Tierschutz aber eine Null. Weil außer des Berufens der Tierschutzbeauftragten hat es im Bereich Tierschutz null Fortschritte gegeben. Und zwar null, gar nicht. Insofern haben wir in dieser Woche, und das ist der große Unterschied, schon die erste Lesung, Änderung des Tierschutzgesetzes hin zur Videoüberwachung im Schlachthof. Und weitere Schritte werden folgen, Frau Dr. Mayer, was mir persönlich sehr wichtig ist.
Sekretärin, danke. Die nächste Frage stellt Ina Latendorf, Die Linke.
Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Breher, vorhin, also es geht ja jetzt um die Errungenschaften, wesentliche Errungenschaften in dieser Wahlperiode, so war die Ausgangsfrage. Jetzt muss ich vielleicht doch auf die Nichterrungenschaften hinweisen. Und zwar haben wir ja das Jahr der Frauen in der Landwirtschaft von der Vereinten Nationen ausgerufen. Meine Kollegin hat es kurz die Situation der Frauen in der Landwirtschaft angesprochen. Sie haben darauf auch schon ein paar Antworten gegeben. Das ist mir aber zu wenig, weil gerade die 90% der landwirtschaftlichen Betriebe werden von Männern dominiert, 10% oder 11% von Frauen geleitet. Viele Frauen arbeiten in den Betrieben mit, ohne tatsächlich soziale Absicherung zu haben, ohne eine Absicherung im Fall des Versterbens des Ehemanns zu haben, bei der Hofnachfolge nicht berücksichtigt zu werden. Und auch wir sehen keinen Fortschritt bei Jungen, weil da stagniert das auch bei 18% bei Frauen, die in der Hofnachfolge. Insofern, wie sehen Sie da den Fortschritt, den die Bundesregierung erreichen kann?
Vielen Dank, Frau Kollegin Ladendorf. Ich werde hier gerade schon gefragt, ob ich was zum Lutschen brauche, aber dann kann ich nicht mehr reden. Also müssen Sie jetzt leider noch ein bisschen meinen Husten ertragen. Dafür entschuldige ich mich. Aber vielen Dank für diese Frage. Mir persönlich und uns und unserem Minister, und das wissen Sie auch, ist das Thema der Frauen in der Landwirtschaft ein sehr wichtiges. Insofern haben wir vervielfältige Maßnahmen auf den Weg gebracht, um Frauen in der Landwirtschaft tatsächlich zu unterstützen bei verschiedenen Wegen, das heißt Sichtbarkeit auf der einen Seite, Coaching-Programme, Mentoring-Programme auf den Weg zu bringen. Wir arbeiten gemeinsam mit den anderen Häusern an den sozialen Fragen, wie zum Beispiel dem Mutterschutz für Selbstständige, der noch immer nicht gelöst ist, der eben auch für die Frauen in der Landwirtschaft ein sehr entscheidender Faktor ist. Und wir stärken die Frauen im Rahmen des Generationenwechsels, wo uns das ganz wichtig ist. Und wir sind sehr dankbar darüber, dass aus der Europäischen Union eben von der Kommission Vorschläge kommen, die auch im Rahmen der GAP eine stärkere Betonung der Frauen adressiert, was wir sehr unterstützen.
Frau Staatssekretärin, als nächster Nachfragender haben wir das Wort bei Stefan Schröder.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, wir hatten ja in der ursprünglichen Frage auch mal das Thema Mercosur. Da haben Sie ja die Qualitätskontrollen so hoch gelobt und dass die Qualität erhalten bleibt. Jetzt haben wir ja die ersten Fälle, gerade eine der ersten Lieferungen, die ging damals nach Griechenland von brasilianischen Tiefkühlhähnchen. Wie man den Fachmedien entnehmen kann, waren 80% der Ladung Salmonellen verseucht. Das spricht jetzt nicht gerade für Qualität, die aus den Mercosur-Staaten kommt. Welche Konsequenzen zieht denn die Bundesregierung gerade in Bezug auf Kontrollen, dass so etwas nicht vorkommt, gerade um die hochgepriesene Qualität doch aufrechtzuerhalten?
Vielen Danke, Herr Kollege, für diese Nachfrage, mit der Sie gerade eigentlich selber die Antwort gegeben haben. Denn das Aufploppen dieser Fälle zeigt, dass das System funktioniert. Und wir gerade diese Fälle, wo es darauf ankommt, die Lebensmittelsicherheit zu überwachen, die Wege der Importeure nachzuvollziehen, die Ware nachzuvollziehen und dann eben auch die entsprechenden Qualitätsstandards überprüfen zu können im Hinblick auf Lebensmittelsicherheit, sie funktionieren, sonst hätte es die von Ihnen angeführten Fälle nicht aufdecken können. Vielen Dank.
Die nächste Nachfrage stellt Karl Bär.
Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Staatssekretärin, gute Besserung erstmal. Sie haben in der Aufzählung der Erfolge in dieser sehr offen formulierten Frage das Thema Düngung nicht genannt, obwohl wir gerade ein neues Düngegesetz hier im Parlament auch verhandeln. Ich gehe mal davon aus, dass Sie dem nicht nennen als Erfolg, das Eingeständnis schon drinsteckt, dass diese Quadratur des Kreises zu versuchen, die Landwirte betriebsindividuell zu behandeln, ohne betriebsindividuelle Daten zu nehmen, weil sie die Stoffstrombilanzverordnung abgeschafft hat, als Eingeständnis mit drinsteckt. Jetzt hat aber auch das Bundesverwaltungsgericht, der Bundesregierung Hausaufgaben mitgegeben. Und deswegen frage ich Sie hier, wann werden Sie eigentlich den rechtswidrigen Zustand, den wir momentan haben, mit den roten Gebieten ausgleichen und eine Gebietsausweiseverordnung vorlegen? Und wann werden Sie einen nationalen Nitrataktionsplan vorlegen, so wie es das Bundesverwaltungsgericht gefordert hat, weil das in beiden Varianten des Gesetzes, der bisherigen und der neuen und auch des gescheiterten Alpenmittelgesetzes, drin gestanden wäre? Wann machen Sie das endlich?
Ja, vielen Dank, Herr Kollege Bär. Ein absolut wichtiges Thema ist eins der großen jetzt auch der kommenden Monate, weil es natürlich unser Ziel ist, wieder Rechtssicherheit herzustellen. Insofern halten wir an unserem Ziel schnellstmöglich hier Rechtssicherheit eben im Düngerecht in all den Punkten, die Sie besprochen haben, herzustellen fest. Und wir arbeiten intensiv an der Weiterentwicklung des Düngerechts. Aber Sie haben selber gesagt, Quadratur des Kreises, glaube ich jedenfalls. Und das beinhaltet natürlich, dass wir nicht nur die Betriebsinhaber im Blick haben. Wir haben die Bundesländer mit im Blick. Und insofern würden wir gerade sowohl mit dem Gewässerschutz, mit dem BMUKN, mit der EU-Kommission, aber insbesondere zunächst auch mit unseren Bundesländern die Gespräche und sind sehr zuversichtlich, dass wir sowohl Umwelt- und Gewässerschutz im Blick, dann aber auch ein neues Düngerecht zeitnah umsetzen können. Also die Gespräche laufen.
Vielen Dank. Damit sind wir von den 67 Fragen bei Frage Nummer 3 angekommen. Ich darf damit die Fragestunde beenden. Rufe auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der AfD hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema mutmaßliche Angriffe gegen Journalisten.